Einen guten Mittwochmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich grüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer, die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie immer am Mittwoch starten wir mit dem Kabinett.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Das Kabinett hat heute die Effizienzfestlegung für klimaneutrale Neu- und Erweiterungsbauten und Gebäudesanierungen des Bundes, Vorbildfunktion Bundesgebäude für Energieeffizienz, beschlossen. Vom Bund genutzte Gebäude sollen in den Bereichen Energieeffizienz, Klimaschutz und nachhaltiges Bauen für den gesamten Gebäudebestand Vorbild sein. Das ist eine Vorgabe aus dem Klimaschutzprogramm 2030. Die Energieeffizienzfestlegung setzt damit die Maßnahme Vorbildfunktion Bundesgebäude aus dem Klimaschutzprogramm entsprechend um und greift die darin vorgegebenen Eckpunkte auf. Für die Gebäude des Bundes werden verbindliche und ambitionierte Anforderungen zur Erhöhung der Energieeffizienz als Beitrag zum Erreichen der klimapolitischen Ziele gesetzt. Die heute beschlossene Energieeffizienzfestlegung zeigt, dass die klimapolitischen Ziele funktional und kosteneffizient umgesetzt werden können. Für Bundesgebäude gelten dabei wesentlich strengere Regeln als die sonst geltenden gesetzlichen Mindestanforderungen. Insbesondere müssen Neubauten mindestens 60% und Sanierungen mindestens 45% energieeffizienter sein als die gesetzlichen Anforderungen für einen Neubau. Die Anforderungen sind verbindlich und sie sind mit möglichst geringem Mitteleinsatz zu erreichen. Sanierungen und Modernisierungen im vorhandenen Gebäudebestand sollen vorzugsweise im Zusammenhang mit ohnehin anstehenden Maßnahmen erfolgen. Gleichzeitig werden Sanierungszielraten vorgegeben, um zur Zielerreichung der Klimaneutralität bis 2045 beizutragen. Und dann hat das Kabinett ein umfangreiches Programm für eine nachhaltige Bundesverwaltung beschlossen. Das weiterentwickelte Maßnahmenprogramm zur Nachhaltigkeit mit dem Titel Nachhaltigkeit konkret im Verwaltungshandeln umsetzen, ist auch im Internet veröffentlicht. Mit der Weiterentwicklung dieses Maßnahmenprogramms erfüllt die Bundesregierung einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag von 2018. Sie bezieht sich zudem auf die im März 2021 vom Kabinett beschlossene weiterentwickelte deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Das Leitprinzip einer nachhaltigen Entwicklung ist Richtschnur, nicht nur für die Bundespolitik, sondern gilt auch für das Verwaltungshandeln. Hierfür spricht die notwendige Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Die Aktivitäten haben zudem bedeutende Auswirkungen auf die verschiedenen Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, auf die wirtschaftliche, die ökologische und auch die soziale Dimension. Das weiterentwickelte Maßnahmenprogramm umfasst 10 Bereiche des Verwaltungshandelns. Die Bundesverwaltung bis 2030 klimaneutral zu organisieren, ist eine große Herausforderung. Hierzu tragen eine ganze Reihe von Maßnahmen bei, darunter etwa diejenigen im Gebäudebereich, zur Mobilität und zum Thema Veranstaltungen. Ein wichtiger Bereich ist auch die nachhaltige Beschaffung, denn der Bund kann mit seinem Nachfragevolumen ein nachhaltiges Angebot natürlich auch fördern. Unterstützt auch durch eine nachhaltige Ausrichtung von Ländern und Kommunen. Neu aufgenommen sind Fortbildungen für nachhaltige Entwicklung und Gesundheit. Diese Maßnahmen stärken zusammen mit Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, Gleichstellung sowie Diversität auch die soziale Dimension des Maßnahmenprogramms. Zum Stand der Umsetzung des Maßnahmenprogramms wird auch künftig jährlich ein Monitoringbericht veröffentlicht.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Damit bin ich durch. Gibt es Fragen zum Kabinett? Frau Herzog.
Frau Demmer, zur Energieeffizienz.
Wenn Sie ganz direkt ins Mikro sprechen, bitte. Dankeschön.
Zur Energieeffizienz von Bundesgebäuden. Können Sie das nochmal grundsätzlich einordnen? Also es gibt ja jetzt schon Vorschriften. Werden die jetzt strenger? In welchen Punkten genau? Also was ist jetzt anders, außer dass es eine gute Sache ist?
Das müsste das BMI und das BMF machen, die dafür federführend sind.
Ja, das will ich gern tun. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass diese Vorgaben jetzt für die Bundesbauten verpflichtend sind. Wie Frau Demmer bereits gesagt hat, gelten sehr strenge Anforderungen, strengere Anforderungen als für die gesetzlichen, für die, die gesetzliche Regelung für andere Bauten, 60% besser bei Neubauten, 45% besser als Neubauregelung im Falle einer Sanierung. Der Bund hat sich verpflichtet, bis zum Jahre 2045 Sanierungszielraten umzusetzen. Das heißt also pro Jahr durchschnittlich 4% der beheizten Energiefläche oder der beheizten Fläche energetisch zu sanieren. Und mit diesem ambitionierten Plan möchte der Bund Vorreiter sein und beim Bau und bei der energetischen Sanierung eine Vorbildfunktion nicht nur theoretisch ausfüllen, sondern auch praktisch umsetzen.
Zusatz, Frau Hatze?
Ja, die Frage wäre eigentlich, inwiefern, es gibt ja schon solche Vorgaben, auch für Bundesgebäude, meine ich. Also ist das jetzt eine weitere Verschärfung? Es geht mir nicht um den Vergleich Bundesgebäuden zu anderen Gebäuden, sondern jetzige Regeln für Bundesgebäude zu dem, was heute beschlossen wurde.
Dieser Auftrag für diesen Gebäudeeffizienzerlass stammt ja aus dem Koalitionsvertrag und mit diesem Erlass werden die Eckpunkte des Auftrags aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Sie entfalten also mit diesem Erlass für die Bundesverwaltung Wirkung. Und diese Forderungen sind ein Beitrag der klimapolitischen Ziele, die für die Bundesbauten, wie gesagt, zum Ausdruck bringen sollen, dass der Bund seiner Vorbildfunktion nachkommt.
Herr Jessen dazu. Und ich muss mal kurz fragen, Finanzministerium, ist das da? Wenn wir dann vielleicht inzwischen tauschen.
Wenn vielleicht das BMU dann auch noch hochgehen könnte. Frage zum einen an das BMU. Sind Sie mit dem jetzigen Beschluss eigentlich...
Vielleicht könnten wir erst die Ergänzung aus dem Finanzministerium hören. Das würde, glaube ich, Sinn machen. Dankeschön.
Ich glaube, das wurde umfassend beantwortet von BMI.
Dann bitte.
Dann ist das BMU mit der getroffenen Regelung jetzt eigentlich zu 100% glücklich? Oder wie viel Prozent Abstriche gibt es da? Das war ja auch hinter den Kulissen kein ganz einfacher Prozess bei der Effizienzumsetzung. Vor allem interessiert mich, beinhaltet die Regelung eigentlich eine Vorgabe, dass ein ganzheitlich nachhaltiges Konzept schon in der Planung erkennbar sein muss? Das ist das, was Nachhaltigkeitswissenschaftler im Bereich Bauen fordern.
Ja, das waren in der Tat lange Verhandlungen. Aber es waren lange Verhandlungen mit einem guten Ergebnis aus unserer Sicht. Damit sind die Grundlagen gelegt, den Sanierungsstau im Bundesbestand zielorientiert anzugehen. Wir brauchen hier jetzt Tempo und deutliche Verfahrensvereinfachungen. Und aus unserer Sicht dürften diese Festlegungen sich als geeignetes Instrument erweisen. Das ist ja aus drei Gründen im Grunde ein gutes Ergebnis. Erstens, weil es die Vorbildfunktion des Bundes stärkt und damit auch ausstrahlen kann auf andere Bereiche. Zweitens, weil es auch einen gewissen Lerneffekt für die Gewerke bedeutet, wenn sie bei Bundesbauten Dinge lernen und ausprobieren, die sie hinterher auch in anderen Bereichen anwenden können. Und drittens ist es ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Bundesverwaltung. Wir wollen ja, dass Deutschland als Ganzes 2045 klimaneutral wird. Die Bundesverwaltung soll schon 2030 klimaneutral werden. Daran arbeiten wir und das wollen wir nicht in erster Linie über Kompensation erreichen, sondern über Einsparungen bei uns in den Gebäuden, im Fuhrpark, in den Kantinen und so weiter.
Ja, die zweite Frage war gewesen, ob in diesem Prozess eigentlich...
Eine Frage, eine Nachfrage, Herr Jessen.
Ja, okay. Dann ist das die Nachfrage, ist in diesem Prozess das Kriterium des Nachweises nachhaltiger Planung bei Bauherren, Investoren von Anfang an hinreichend enthalten. Das ist das, was Bauwissenschaftler fordern.
Das müsste das BMI beantworten.
Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ich habe dazu...
Also ich habe hier das Stichwort Bewertungssystem nachhaltiges Bauen, was unberührt bleiben solle, falls das hilft. Das gibt es also schon.
Also zu dieser spezifischen Frage finde ich jetzt ad hoc nichts. Ich kann es auch jetzt nicht aus dem Stegreif beantworten. Wenn ich es noch finden sollte, reiche ich es gern nach. Ich würde es ganz gern noch mal in Zahlen auch darstellen. Es gibt natürlich keine validen Aussagen darüber, was der Bund voraussichtlich investieren wird. Aber es gibt grobe Schätzungen und danach wird der Bund in diesem Bereich rund 15 Milliarden Euro aufwenden, um diese Ziele zu erreichen. Und dem stehen aber 8 Milliarden Euro Energieeinsparungen gegenüber. Allein dieses Einsparpotenzial macht deutlich, welches Potenzial im Baubereich, im Gebäudebereich liegt. Und dass der Bund mit seinen Bundesbauten jetzt damit anfängt, ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiges Signal, auch über die Bundesbauten hinaus.
Herr Jung dazu?
Zwei Lernfragen, Herr
Alter. Eine Frage, eine Nachfrage bitte.
Wird nicht nachhaltiges Bauen und Sanieren des Bundes nun praktisch verboten?
Jetzt stellen Sie mir die gleiche Frage wieder, die ich eben schon nicht beantworten konnte. Aber ich bin mir sicher, dass ich was dabei habe. Geben Sie mir noch 2 Minuten, ich melde mich dazu gleich nochmal.
Und Sie sagten, das Ziel ist jetzt 4% Sanierungsquote pro Jahr. Wie ist denn die aktuelle Sanierungsquote pro Jahr und wie wollen Sie das schaffen?
Naja, zunächst einmal ist es ja so, dass dieser Energieeffizienzerlass heute beschlossen wurde. Das heißt also, bisher gibt es ja keine verbindlichen Regelungen, die der Bund bei der Sanierung oder beim Neubau zu berücksichtigen hat. Mit diesem Kabinettbeschluss greift das jetzt für alle Gebäude, die in der Verantwortung der Bundesverwaltung liegen. Im Übrigen auch für Mietgebäude, die der Bund nutzt, wenn die Vertragsdauer länger als 15 Jahre noch ansteht, dann betrifft das nicht nur bundeseigene, sondern auch vom Bund genutzte Mietgebäude. Und diese Zielmarke von 4% pro Jahr bis 2045 gibt im Prinzip eine Geschwindigkeit vor. Also dieser Wert von 4% der Fläche ist die Zielmarke, die man pro Jahr erreicht. Und das ist eine Planungsgröße, mit der die Bundesverwaltung dann auch zu arbeiten hat.
Ich habe die Zahl für die Bundesbauten nicht, aber deutschlandweit liegen wir ungefähr bei 1% Sanierungsrate. Das heißt, 4% ist enorm viel und bedeutet, dass man in 25 Jahren sämtliche Bundesbauten saniert hat, sodass sie dann hinterher mit der Klimaneutralität kompatibel wären.
Dann können Sie in Ruhe nachschauen, Herr Alter. Wir nutzen die Zeit für eine andere Frage ans BMU. Malte Kreuzfeld von der TAZ. Es gibt ja derzeit wieder einige Diskussionen ums Datum des Kohleausstiegs. Bis wann muss dieser nach Einschätzung des BMU abgeschlossen sein, um die Sektorziele im Klimaschutzgesetz einzuhalten?
Ja, da gibt es im Grunde keinen neuen Stand zu dem, was ich hier an dieser Stelle schon mal gesagt habe. Wir haben festgelegt mit den Regionen und auch mit den Betreibern, wann der Kohleausstieg spätestmöglich vollzogen sein muss. Und wir haben parallel dazu das Instrument des Emissionshandels. Der wird jetzt reformiert im Zuge des neuen europäischen Klimaziels, was dazu führen wird, dass die Emissionshandelszertifikatepreise deutlich steigen werden. Das wird Kohle im Vergleich zu anderen Energieträgern deutlich unrentabler machen. Letztlich steht und fällt das Datum des Kohleausstiegs aber damit, ob es gelingt, ausreichend schnell ausreichend erneuerbare Energien zuzubauen. Das ist die große Engstelle. Und wenn es da gelingt, in diesem Jahrzehnt die nötigen Fortschritte zu machen, dann werden wir auch einen schnelleren Kohleausstieg sehen.
Herr Kollege, dazu? Kohleausstieg?
Nee, anderes Thema.
Anderes Thema? Auch BMU?
Nein.
Gut.
Ich hätte noch die Nachlieferung.
Okay.
Ja, ich kann die Frage beantworten. Also dieser Energieeffizienzerlass enthält also im Wesentlichen neu die Vorgabe verbindlicher Anforderungen an die vom Bund genutzten Gebäude. Und es bleibt aber bestehen die verpflichtende Anwendung nach dem Bewertungssystem nachhaltiges Bauen des Bundes über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, das vom Bund genutzt wird. Das heißt also, Ihre Frage: Ist es verpflichtend, dass man nachhaltig saniert und nachhaltig baut, kann jedenfalls für die Bundesbauten nach diesem Erlass eindeutig mit Ja beantwortet werden.
Dann noch mal zum Kohleausstieg. Malte Kreuzfeld fragt nach, was genau mit den Sektorzielen ist.
Genau, die Sektorziele gelten und bedeuten, dass deutlich weniger fossile Energien, also Kohle und Gas im Stromsektor, ausgestoßen werden dürfen. Das muss sich im Vergleich zu dem, was bisher gilt, auch beschleunigen. Und deshalb ist der Ausbau der erneuerbaren Energien so wichtig.
Gibt es weitere Fragen an das BMU? Gibt es weitere Fragen an das Finanzministerium? Dann schlage ich vor, dass wir zurücktauschen, respektive, dass wir das Verteidigungsministerium mit aufs Podium nehmen. Stichwort Afghanistan. Online-Frage von William Gluecroft von der Washington Post. Bitte bestätigen Sie den Medienbericht, dass die Bundeswehr schon morgen am Freitag, morgen ist nicht Freitag, also am Freitag die Evakuierung aus Afghanistan beenden soll. Wie viele Tage vor dem Stichtag 31.08. werden gebraucht, um den Einsatz rechtzeitig zu beenden?
Ja, meine Damen und Herren, Sie haben die gestrigen Entwicklungen auf internationaler Ebene verfolgt. Die Präsenz internationaler Truppen in Afghanistan wird nun absehbar am 31. August ein Ende finden. Das bedingt für uns bestimmte Abläufe. Auf die Einzelheiten dieser Abläufe kann ich aus Sicherheitsgründen an dieser Stelle nicht eingehen. Aber klar ist, die Sicherheitslage hat sich in den letzten Tagen immer weiter verschärft. Und hier teilen wir die Einschätzungen der USA. Und sie verschärft sich weiter. Die Sicherheit von Soldatinnen und Soldaten und der zu Evakuierenden ist im Moment gleichermaßen zentral. Jetzt beginnen für uns die anspruchsvollsten und auch die gefährlichsten Stunden. Und wir werden nichts unversucht lassen, Schutzbedürftige weiter zu evakuieren, solange das irgendwie möglich ist. Und wir hoffen, dass uns das bei möglichst vielen gelingt. Vielen Menschen konnten wir helfen. Heute haben wir bereits weitere 218 ausgeflogen. Und die Bundeswehr hat unter schwersten Bedingungen seit Montag, den 16. August, über 4.850 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen.
Frau Herzog dazu?
Wenn wir unter drei gehen, können Sie dann weitere Angaben machen?
Ich kann unter drei erläutern, warum ich mich wie eben geäußert habe. Das mache ich gerne.
Dann gehen wir unter drei, schalten die Ton- und Videoübertragung aus.
Ich würde vielleicht gerne noch unter eins zu dem ergänzen, was Herr Helmbold unter eins noch vorgetragen hatte. Uns war ja immer bewusst, das hat Außenminister Maas auch in der vergangenen Woche schon gesagt, dass das Zeitfenster für diese Luftbrücke begrenzt sein würde. Und was der Minister gesagt hat, was ich hier aber auch noch mal unterstreichen möchte, ist, dass das Ende der Luftbrücke, das Ende der militärischen Evakuierungsoperation nicht das Ende unserer Bemühungen bedeutet, Menschen, für die wir Verantwortung zu tragen, zu helfen, auszureisen und in Sicherheit zu kommen. Daran arbeiten wir bereits. Darüber hat der Minister am Montag schon gesprochen. Und das werden wir in den nächsten Tagen auch weiter ausführen können, an welchen Möglichkeiten wir dazu arbeiten und wie wir den Betroffenen dazu Rat geben können.
Dann Herr Tawfik-Nia.
Herr Burger, laufen irgendwelche Gespräche mit den Taliban über Katar zum Beispiel für eine mögliche Verlängerung der Evakuierung? Oder sagen Sie, nee, die Amerikaner gehen weg, wir brauchen einmal diese Gespräche weiterführen?
Darüber hatte der Außenminister schon am Montag gesprochen. Ja, wir sprechen mit den Taliban auch über die Frage, wie kann auch über den 31.08. hinaus weiterhin dazu beigetragen werden, dass Menschen Afghanistan verlassen können. Das wird nach dem 31.08. nicht mehr die Form einer militärischen Evakuierungsoperation haben, sondern es gibt verschiedene andere Optionen, an denen wir arbeiten. Eines davon ist die Frage eines Weiterbetriebs des Kabuler Flughafens, beispielsweise für zivile Sonderflüge. Das ist ein Thema, über das wir im Gespräch sind, nicht nur mit den Taliban, sondern auch mit verschiedenen Partnern, sowohl in der Region als auch international, die natürlich daran auch ein Interesse haben. Dazu gehört aber auch die Frage, wie man es erleichtern kann, dass Menschen, die über den Landweg in die Nachbarländer kommen, von dort nach Deutschland weiterreisen können, weil sie deutsche Staatsangehörige sind oder weil sie zu den Menschen gehören, die wir als besonders schutzbedürftig identifiziert haben, für die wir Verantwortung tragen und denen wir dann ermöglichen werden, mit einem möglichst unbürokratischen und unkomplizierten Verfahren schnell in den Nachbarländern ein Visum zu bekommen und nach Deutschland weiterzureisen.
Zusatz?
Das heißt, Ihre Anstrengungen gehen jetzt weiter in diese Richtung, diese Evakuierung auch nach dem 31. August zu haben, obwohl der Charakter der Evakuierung unterschiedlich sein wird.
Genau. Also ich sage vielleicht noch mal ganz kurz, der Minister hatte am Montag fünf Punkte dazu erwähnt. Zum einen den Weiterbetrieb des Flughafens für zivile Flüge. Das wird möglicherweise nicht sofort ab dem 31.08. möglich sein, aber das ist tatsächlich vielen Staaten ein Anliegen. Zweitens Vereinbarung mit den Nachbarländern darüber, dass es ermöglicht wird für Afghaninnen und Afghanen insbesondere, die in die Nachbarländer gelangen, dann an der deutschen Botschaft dort ihre Visa-Anträge zu stellen und dann auch schnell und unkompliziert von uns Visa zu bekommen. Letzteres, dafür müssen wir auch in Deutschland die entsprechenden aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit das wirklich schnell und unkompliziert gehen kann. Viertens, wir werden dazu auch unsere Botschaften in den Nachbarländern mit entsprechendem Personal und Ressourcen ausstatten, damit diese Visa-Beantragung schnell gehen kann. Und wir haben auch nochmal speziell für die besondere Gruppe besonders gefährdeter kulturschaffender Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger, Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein besondere Schutzprogramme aufgelegt, wo wir mit 10 Millionen Euro beispielsweise Stipendien zur Verfügung stellen, damit diese Menschen in Deutschland oder anderswo in Sicherheit arbeiten können.
Julia Haag von der Berliner Zeitung fragt online, wie viele afghanische Ortskräfte, die für deutsche Institutionen gearbeitet haben, mit wie vielen Familienangehörigen werden auf den Listen für die Evakuierungsflüge geführt und befinden sich Stand heute noch in Afghanistan?
Ich kann Ihnen dazu keine präzisen Zahlen nennen. Das hat zwei Gründe. Zum einen werden nach wie vor zusätzliche Personen auf diese Listen gemeldet. Es melden sich tatsächlich, haben sich auch in den vergangenen Tagen noch eine ganze Reihe weiterer Berechtigter gemeldet. Sie haben auch mitbekommen, dass ja auch der Kreis der Berechtigten dafür nochmal erweitert wurde und jetzt weitere Menschen die Möglichkeit haben, sich für die Berücksichtigung in diesem Programm zu melden. Zum anderen ist es auch so, dass wir keine präzisen Angaben darüber haben, wie viele von diesen Menschen bereits Afghanistan verlassen haben, sei es auf unseren Flügen, sei es auf Flügen von anderen. Ich kann dazu nur sagen, dass wir etwa 3.700 afghanische Staatsangehörige bisher evakuieren konnten. Das sind ungefähr zur Hälfte Frauen. Und wir wissen, dass sich darunter eine beträchtliche Anzahl auch von ehemaligen Ortskräften befindet. Darüber haben wir aber noch keine statistische Auswertung. Und das wäre auch immer nur eine Momentaufnahme.
Frau Kollegin, bitte. Ja.
Also sage ich mal, das ist Deutsche Welle. Herr Helmbold, Sie appellieren, dass wir alles Mögliche, dass wir das glauben, dass alles Mögliche vor Ort getan wird, tun wir ja gerne. Ich habe einen konkreten Fall, nach dem wir jetzt fragen. Wie Sie wissen, hat die Deutsche Welle mehrere Journalisten noch vor Ort in Afghanistan, in Kabul. Darunter ist eine einzige Frau. Sie hat in den letzten Tagen das nicht schaffen können, mit Hilfe der Bundeswehr zum Flughafen zu gelangen. Es gelang ihr heute früh mit Hilfe der Amerikaner. Sie kam rein. Sie wurde zu den Deutschen gebracht und der Bundeswehrsoldat hat sie zurückgeschickt. Sie ist jetzt außerhalb von dem Flughafen, versteckt sich. Wie kann sowas passieren? Ist Ihnen der Fall bekannt? Ist das richtig? Was hätte sie noch haben müssen? Sie konnte sich als Journalistin ausweisen, als Mitarbeiterin der Deutschen Welle.
Ja, es tut mir leid, ich kann zu dem Fall, den Sie schildern, der sehr schlimm klingt und der uns sehr betroffen macht, aber ich kann zu dem Fall, der ist mir nicht bekannt und ich kann auch zu diesen einzelnen Fällen hier nicht Stellung nehmen. Ich kann Sie aber bitten, uns die Informationen dazu zuzuleiten. Wir hatten bereits einige Fälle, bei denen wir helfen konnten, nachdem wir die Informationen haben. Bitte senden Sie uns die Informationen an BMVG Presse oder an mich persönlich, wenn wir gleich nochmal darüber sprechen können.
Kurze Nachfrage, ja? Darf ich? Angeblich benötigte sie eine Einreisebewilligung nach Deutschland. Braucht man tatsächlich so ein Dokument noch zusätzlich?
Können Sie das beantworten, Herr Burger?
Um nach Taschkent zu kommen?
Wir haben ja mehrfach erklärt, dass der Kreis der Personen, die evakuiert werden, im Wesentlichen in einem sogenannten Listenverfahren bearbeitet werden, weil diese ganzen Verwaltungsprozesse, die sonst üblich sind, natürlich in Afghanistan derzeit überhaupt nicht abgebildet werden können. Das heißt also, wir gehen nicht davon aus, dass irgendwelche Dokumente vorgelegt werden müssen. Wir überprüfen, soweit es möglich ist, die Identität und alles, was an bürokratischen Erfordernissen notwendig ist, wird in Deutschland nachgeholt.
Das kann ich bestätigen.
Ja, okay. Bitte.
Das kann ich bestätigen. Im Prinzip ist es so, dass die Informationen über die Person dort am Flughafen vorliegt, die berechtigt sind und dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort und die Soldatinnen und Soldaten versuchen, diese Informationen abzugleichen. Wir haben vorher dargestellt, unter welchen extremen Bedingungen das dort stattfindet, unter welchem immensen Druck, unter welchen auch extremen menschlichen Belastungen die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort arbeiten müssen. Ich kann mir im Moment nur damit erklären, dass beim Abgleich solcher Daten da Fehler eben passieren. Aber wie gesagt, wir werden dem Fall, wenn Sie dem Verteidigungsministerium und uns die Daten zur Verfügung stellen, dem sehr gern nachgehen.
Die nächste Frage, bitte.
Ja, Markus Pohl, ARD-Politikmagazin Kontrast. Ins Verteidigungsministerium betrifft auch den berechtigten Personenkreis zur Evakuierung. Nach unseren Informationen werden Dienstleister, die im Auftrag der Bundeswehr im Camp in Mazar-e-Sharif lange Jahre gearbeitet haben, dort zum Beispiel Ladengeschäfte betrieben haben, derzeit als nicht schutzbedürftig eingestuft. Wie kommt es zu dieser Einschätzung und warum glauben Sie, dass dieser Personenkreis trotz intensiver Kontakte zur Bundeswehr in einer Taliban-Herrschaft nicht mit dem Leben bedroht ist?
Diese Aussage haben wir nicht getätigt. Sie kennen ja auch den Mandatstext für das Evakuierungsmandat, was den Personenkreis nochmal erweitert hat auf solche, die sich tatsächlich für die Bundesrepublik Deutschland exponiert haben. Zu dem Personenkreis der sogenannten Subunternehmer hatte ich mich in der vorletzten Replika hier geäußert. Da ist es ausgesprochen schwierig, diesen Kreis überhaupt zu definieren, weil man da eine beliebig große Menge, je nachdem, wie man das ansetzt, ansetzen kann. Und zentral ist tatsächlich, dass jemand tatsächlich sich für die Bundesrepublik Deutschland oder die Bundeswehr exponiert hat. Und die Möglichkeit hierfür besteht grundsätzlich aufgrund des Mandatstexts, der ja verabschiedet worden ist durch das Kabinett und der jetzt im Parlament liegt.
Zusatz?
Ja, kurzer Zusatz. Also es geht ganz konkret um Personen, die auch vertraglich abgesichert mit der Bundeswehr dort als Freiberufler sozusagen Läden betrieben haben, die jetzt eben sozusagen keine Berechtigung erhalten. Das ist einfach die Frage, macht man da einen Unterschied zwischen Freiberuflern und Angestellten? Und glauben Sie, dass das ein Unterschied ist, der sozusagen nach Machtübernahme der Taliban dann auch noch von Relevanz sein wird?
Ja, das hatten wir hier schon beantwortet. Die Unterschiede mit Blick auf das Einwanderungsrecht hat das BMI bereits erörtert. Und da würde ich dann auch bitten, das BMI dann zu antworten, was den Unterschied macht, insbesondere mit Blick auf die Vertragsverhältnisse oder weitergehende Verbindungen. Wesentlich ist tatsächlich der Mandatstext, den ich eben angesprochen habe. Und die entscheidende Frage am Ende ist, wer hat sich für mit uns gemeinsam und exponiert und ist nun in der Gefahr, von den Taliban verfolgt zu werden.
Ja, ich kann nur noch mal wiederholen, dass wir im Prinzip zwei Personengruppen im Blick haben. Das eine sind die sogenannten Ortskräfte. Da gibt es die Fallgestaltung, dass sie unmittelbar für ein Ressort gearbeitet haben, im Fall des BMZ auch über Zwischenverträge also tätig gewesen sind. Und dann gibt es eine andere Gruppe, nämlich diejenigen, die gar keine Ortskräfte sind, aber aus Sicht der Bundesregierung dennoch gefährdet sind. Und auch diese Leute werden ja bei der Evakuierung berücksichtigt. Das zeigen ja auch die Zahlen. Wenn Sie anschauen, wie viele Leute schon ausgeflogen wurden, dann können Sie ja sehen, dass wir das nicht nur auf die Ortskräfte mit unmittelbarem Vertragsverhältnisse beschränken. Also insofern ist diese Frage, die Sie stellen, berechtigt. Aber ich kann auch versichern, jedenfalls das, was die Bundesregierung tut, beschränkt sich nicht ausschließlich auf diejenigen, die ein unmittelbares Vertragsverhältnis hatten.
Mit Blick auf die Uhr und Ihre Information. Ich habe jetzt noch alleine 6 Wortmeldungen zu Afghanistan plus ein weiteres Thema. Es wäre also ganz gut, wenn wir uns ein bisschen beeilen würden. Herr Merkau.
Frage geht an Herrn Burger. Herr Burger, Sie haben auch heute mehrfach betont, dass der Gesprächsfaden mit den Taliban aufrechterhalten werden soll. Ich vermute mal, das wird wie in der Vergangenheit auch vorrangig in Doha geschehen. Nun gibt es ja Länder, die ihre diplomatischen Vertretungen in Kabul aufrechterhalten. Die Frage ist, werden Sie auch prüfen, ob über diesen Weg vielleicht noch Gespräche mit den Taliban oder Vereinbarungen möglich sind? Und geschieht das vielleicht zurzeit auch schon?
Kann Sie das ein bisschen präzisieren? Was meinen Sie mit auf diesem Weg? Sie meinen über dritte Staaten?
Über Drittstaaten. Also ja. Zum Beispiel hat ja Russland und auch China angekündigt und andere Nationen auch, dass sie ihre diplomatischen Vertretungen in Kabul bis auf Weiteres aufrechterhalten wollen. Gibt es da Kontakte? Nutzen Sie diese diplomatischen Vertretungen auch, um mit den Taliban zu reden im Lande selbst?
Also im Moment ist es in der Tat so, dass wir noch selbst die Möglichkeit haben, unmittelbar Gespräche mit den Taliban zu führen in Doha. Und solange es diese Möglichkeit gibt, nutzen wir die natürlich auch. Wir sprechen natürlich auch mit anderen Staaten, die Kontakte zu den Taliban haben, gerade wenn es darum geht, die ganz vielen praktischen Probleme, die sich jetzt stellen, pragmatisch zu lösen, ist ganz wichtig und ist ein ganz enger Austausch. Und darunter sind natürlich auch Staaten, die ihre Vertretung in Kabul aufrechterhalten haben.
Dann Frau Buschow. Hat sich erledigt?
Nein. Nee, das war schon vorhin die Frage.
Okay. Herr Jessen.
Die Frage geht, glaube ich, ans BMI, vielleicht auch ans Verteidigungsministerium. Ist Ihnen bekannt, was die Bundeskanzlerin im Anschluss an das Treffen mit Putin in Moskau gesagt hat? Ich zitiere wörtlich: Ich habe darüber informiert, dass es für uns aus deutscher Perspektive momentan Vorrang hat, dass Menschen, die in den 20 Jahren des Militäreinsatzes der NATO für Deutschland gearbeitet haben, afghanische Bürger, einen sicheren Aufenthalt in Deutschland bekommen sollen und dass wir alles daran setzen. Die Kanzlerin macht keinerlei Einschränkung, weder über den Zeitraum, den man für eine deutsche Organisation gearbeitet hat, noch ob es sich um einen direkten Vertrag oder um Subunternehmer oder sonst was handelt. Sie legt offenbar...
Entschuldigung, Herr Jessen, ja, was möchten Sie wissen?
Ich möchte wissen, ob für die Ministerien, die zu entscheiden haben, wer evakuierungsberechtigt ist, diese weite Auslegung der Kanzlerin Gültigkeit hat.
Ich kann mal beginnen. Mir ist bekannt, dass die Kanzlerin sich in der Regierungserklärung eben genau zu diesem Thema geäußert hat. Und dann würde ich darauf verweisen, genau das für ihre Berichterstattung zu verwenden, was die Kanzlerin bezogen auf die konkreten Fälle und die konkrete Lage vor Ort im Moment berichtet hat.
Und ich sehe jetzt die Diskrepanz überhaupt nicht.
Ja, das wollte ich auch sagen. Also ich kann nur sagen, dass jedenfalls das BMI und soweit ich das mitbekomme, auch alle anderen Ressorts exakt auf dieser Linie verfahren. Ich habe es eben noch mal deutlich gemacht, vielleicht klang es etwas technischer als das, was die Bundeskanzlerin gesagt hat. Das, was wir derzeit tun, beschränkt sich ja mitnichten nur auf die Ortskräfte und ihre Familien, sondern es beschränkt sich auf einen wesentlich größeren Personenkreis. Und das kann man an den statistischen Daten auch erkennen. Also insofern sehe ich überhaupt keine Diskrepanz zwischen dieser Linie der Bundeskanzlerin und dem operativen Handeln aus Sicht des BMI.
Zusatz? Und die Diskrepanz bestünde aus meiner Sicht darin, wenn ein Kriterium wäre, wie von Ihnen Herr Helmbold genannt, exponiert haben. Das hat die Kanzlerin nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt, diejenigen, die sich exponiert haben, sondern diejenigen, die für Deutschland gearbeitet haben. Das ist sozusagen die weitestmögliche Auffassung. Wenn das das ist, wovon Sie ausgehen, dann nehme ich das gern zur Kenntnis.
Dann Herr Jung.
Ja, auch nochmal dazu. Also die Kanzlerin hat von Menschen in den letzten 20 Jahren gesprochen. Wir haben hier monatelang genau dazu gefragt. Und sie haben uns monatelang gesagt, dass nicht die letzten 20 Jahre gemeint sind, sondern höchstens bis 2012. Das ist ja eine riesige Diskrepanz. Und die wollen Sie jetzt nicht sehen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ich habe gesagt, worauf ich verweise. Denn die präzisen Aussagen zur aktuellen Lage und auch zu Ortskräften hat die Kanzlerin gerade eben in der Regierungserklärung erklärt. Und darauf möchte ich Sie verweisen.
Frau Demmer, hat die Kanzlerin sich vielleicht einfach geirrt? Und wie nimmt die Kanzlerin und auch die Verteidigungsministerin die Kritik von Markus Grotian, der hier gestern in der Bundespressekonferenz gesessen hat, die organisierte Verantwortungslosigkeit der Bundesregierung angeklagt hat und sich als Soldat moralisch verletzt fühlt von der Bundesregierung? Wie nimmt die Verteidigungsministerin diese öffentliche Kritik auf und wie die Kanzlerin? Danke.
Also die Kritik nehmen wir sehr ernst. Selbstverständlich. Und wir beobachten da die Lage weiter sehr aufmerksam. Und wie gesagt, ich kann die Diskrepanz, die Sie hier aufmachen, nicht bestätigen.
Herr Jung, Herr Grozian hat sich gestern mit einer sehr emotionalen Botschaft zu Ortskräften an die Öffentlichkeit gewandt und er engagiert sich mit sehr großer Leidenschaft und ist auch nicht der Einzige, der sich an uns wendet. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die in Afghanistan waren, sind bestürzt über die Lage der Menschen vor Ort und wollen helfen. Und das zeigt sich eben jetzt auch in der Evakuierungsmission.
Dann Frau Herzog noch mal bitte.
Eine Frage an Herrn Burger. Minister Maas hat gestern gesagt, es seien noch rund 100 Deutsche in Kabul, zusätzlich ihre Familie, mit denen man im Kontakt sei. Ist das heute immer noch die Zahl? Und können Sie sagen, welcher Anteil davon Doppelstaatler sind, also Menschen, die sowohl die deutsche als auch die afghanische Staatsbürgerschaft haben?
Nein, das kann ich nicht, denn das ist eine Angabe, die wir nicht erfassen und die für uns letztlich auch nicht relevant ist, weil ein deutscher Staatsangehöriger für uns als deutscher Staatsangehöriger behandelt wird, egal ob er eine zusätzliche Staatsangehörigkeit besitzt oder nicht. Schon deswegen wird das in unseren Erfassungssystemen in der Regel nicht, wird danach nicht unterschieden. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Zahl derjenigen, die deutschen Staatsangehörigen, die sich noch vor Ort befinden, nach unserer Schätzung inzwischen schon wieder höher liegt, weil sich weiterhin Menschen bei uns melden und auf ihre Lage aufmerksam machen, die sich vor Ort befinden. Das sind nach unserer derzeitigen Schätzung nach wie vor über 200. Und es sind bereits 540 deutsche Staatsangehörige ausgeflogen worden.
Zusatz, Frau Herzog?
Genau, nochmal zum Vergleich der Zahl von gestern und heute. Wenn Sie jetzt sagen, über 200, also ist die Diskrepanz jetzt so hoch, weil Sie heute auch die Angehörigen zum Beispiel schon reinrechnen? Oder tatsächlich geht das darauf zurück, dass sich jetzt mehr Leute gemeldet haben? Und wenn Sie sagen, Sie erfassen jetzt nicht die afghanische Staatsbürgerschaft, also für die Taliban könnte der Unterschied ja schon relevant sein. Das ist ja vielleicht auch, hat ja operative Auswirkungen auch für Sie.
Das ist richtig. Das ist ein Faktor, den man berücksichtigen muss, insbesondere wenn es darum geht, wie ist die Bewegungsfreiheit vor Ort. Es ist aber sozusagen für die Frage der Berechtigung zur Teilnahme an den Evakuierungsoperationen macht es keinen Unterschied, sondern da sind deutsche Staatsangehörige. Zu Ihrer anderen Frage, es ist eine Mischung. Also der Minister hat ja gesprochen von 100 mit ihren Familien. Insofern ist da eine gewisse Unschärfe, weil es teilweise eben dann auch so ist, dass unter den Familienangehörigen weitere deutsche Staatsangehörige sind oder eben nicht. Aber es ist in der Tat auch nach wie vor so, dass selbst in der jetzigen Phase noch neue Fälle uns gemeldet werden und noch neue Fälle uns bekannt werden.
Nochmal Julia Haag, Berliner Zeitung. Zu welchem Zeitpunkt beginnt der Rücktransport deutscher Soldaten?
Die Frage habe ich eben schon beantwortet.
Und Herr Jung nochmal, dann ist...
Es wird ja mal betont von der Regierung, wie viele Schutzbedürftige bereits ausgeflogen wurden. Von wie vielen verbleibenden Schutzbedürftigen gehen Sie vor Ort aus?
Ich kann dazu keine präzise Zahl Ihnen nennen. Wir haben in der Vergangenheit hier von mehreren Tausend gesprochen. Ich würde davon ausgehen, dass es nach wie vor um eine Zahl, eine hohe vierstellige oder niedrige fünfstellige Zahl geht.
Und Herr Helmbold, Sie hatten gerade Grotians Message als emotionale Botschaft abgetan. Hat er irgendwas gestern gesagt, was falsch ist?
Herr Jung, ich habe das mit Sicherheit nicht abgetan. Im Gegenteil. Wir nehmen auch die Punkte, die Herr Grotian vorgebracht hat, sehr ernst. Mit Blick auf die wir vom BMVG zu bewerten haben, Sie wissen, Herr Grozian hat darüber gesprochen, dass er mit Herrn Generalinspekteur gesprochen hat. Er hat Empfehlungen gemacht, wie man beispielsweise Transporte vor Ort organisieren kann. Diese Empfehlungen sind von uns auch aufgenommen worden und auch geprüft worden. Aber am Ende ist es so, dass vor Ort entschieden werden muss, wie man am besten tatsächlich zu Schützende in den Flughafen hineinbekommt. Aber die Punkte, die Herr Grozian in seinen Gesprächen mit Militärs gemacht hat, sind sehr wohl ernst genommen worden und auch aufgenommen worden und in die Erwägung mit einbezogen worden.
Ich möchte mich hier auch noch mal wiederholen. Ich habe doch, glaube ich, sehr deutlich gesagt, dass wir die Kritik sehr ernst nehmen und dass wir gemeinsam mit dem Verein alles dafür tun, möglichst viele Ortskräfte noch auszufliegen und zu evakuieren.
Damit wollen wir den Komplex Afghanistan für heute abschließen. Wir tauschen gerne wieder zurück, Verteidigung gegen Gesundheit, weil es gleich um Corona geht. Malte Kreuzfeld von der Taz fragt nach der 3G-Regel. Deren Erfolg hängt aber davon ab, wie gut Impfnachweise überprüft werden. Gibt es Zahlen dazu, wie oft dabei die App zum Einsatz kommt, mit der die Echtheit des digitalen Impfnachweises überprüft werden kann und wie oft bei Kontrollen ein Ausweisdokument vorgelegt werden muss?
Darüber liegen mir keine Zahlen vor.
Gibt es denn Pläne, Veranstaltungen, genauere Vorgaben zu machen, wie die Kontrollen künftig laufen sollen?
Das Thema Kontrollen im Rahmen von Veranstaltungen ist im Bereich des Vollzugs des Infektionsschutzgesetzes in der Zuständigkeit der Länder angesiedelt. Und insofern müsste die Frage dann an die Länder gerichtet werden.
Herr Jung mit einem neuen Thema. Mhm.
Zunächst auch ans BMG, aber auch ans BMJV. Es geht um...
Sekunde, dann müssten wir noch einmal tauschen, bitte.
Es geht um die Entkriminalisierung von Cannabis. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Frau Ludwig, plädiert jetzt dafür, dass Cannabisbesitz bis zu einer Eigenbedarfsgrenze von 6 Gramm künftig nur noch als Ordnungswidrigkeit zu verfolgen sei und nicht mehr als Straftat. Steht die Bundesregierung hinter dieser Forderung der Drogenbeauftragten?
Wollen Sie anfangen, oder?
Das ist ja im Betäubungsmittelgesetz geregelt, wofür das BMG ja federführend
ist. Ja, ich kann da gerne was zu sagen. Grundsätzlich ist es so, dass das Thema nichtmedizinischer Konsum von Cannabis einer breiten gesellschaftlichen Debatte bedarf. Darauf haben wir auch in der Vergangenheit aufmerksam gemacht. Und die Äußerungen von Frau Ludwig reihen sich in diese Debatte ein. Diese Forderung nach einer bundesweit einheitlichen Höchstmenge für die Straffreiheit des Besitzes von Cannabis, die hat sie bereits in der Vergangenheit erhoben. Und grundsätzlich ist es so, dass die Straffreiheit oder besser gesagt die Festlegung von solchen Höchstmengen im Rahmen des Betäubungsmittelrechts in der Zuständigkeit tatsächlich der Länder liegen. Die haben ja auch bereits solche Höchstmengen festgelegt. Und der Drogenbeauftragten ging es darum, einheitliche Höchstmengen dafür festzulegen.
Ja, das habe ich anders verstanden. Hier geht es um tatsächliche Entkriminalisierung eines Besitzes von unter 6 Gramm. Das ist ja was anderes als die jetzige Regelung, wie Sie das gerade beschreiben, was die Länder machen, weil da wird den Staatsanwaltschaften gesagt, okay, wenn man Leute mit 5 Gramm erwischt, dann gibt es da keine Strafverfolgung mehr. Aber das wäre eine explizite Entkriminalisierung und das würde mit einem Betäubungsmittel Änderungsgesetz passieren. Steht die Bundesregierung hinter dieser neuen Forderungen Ihrer Drogenbeauftragten?
Wie gesagt, diese Forderung hat die Drogenbeauftragte im Rahmen einer zu führenden Debatte tatsächlich eingebracht. Und derzeit kann ich Ihnen jetzt keine Pläne berichten, die eine Entkriminalisierung bzw. eine Legalisierung des Besitzes von Cannabis tatsächlich vorsieht.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dankeschön. Malte Kreuzfeld kommt nochmal auf die Corona-Problematik und die Impfzertifikate zurück. Liegen im BMI Zahlen dazu vor, wie viele Strafen bisher wegen fehlender oder falscher Impfzertifikate gegen Besucher oder Veranstalter bzw. Gaststättenbetreiber verhängt wurden?
Nein, solche Zahlen liegen nicht vor. Wenn sie von den Bundesländern fortlaufend erfasst werden sollten, was ich nicht weiß, dann müssten sie dort abgefragt werden. Ansonsten wird das einmal im Jahr, werden Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik zusammengefasst, veröffentlicht, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob dieses Deliktfeld eine spezielle Erwähnung findet oder ob es einfach in den Urkundendelikten mit enthalten ist.
Gibt es weitere Fragen zu weiteren Themen? Herr Jung nochmal.
Ans AA. In Gaza ist wieder in den letzten Tagen es zu Beschüssen gekommen. Der von Palästinensern auf Gaza-Seite auf Israelis. Israelis haben teilweise mit Scharfschützen reagiert am Grenzzaun beziehungsweise mit Bombardierungen gestern. Wie bewerten Sie diese Auseinandersetzung? Ist die Reaktion des Militärs verhältnismäßig?
Tut mir leid, dazu habe ich heute noch keine eigene Einschätzung mitgebracht. Das muss ich Ihnen nachliefern.
Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Dann bedanke ich mich für diesen Mittwoch und wünsche einen guten Resttag.